Diese Folge von Radio Ravnica wird präsentiert von Keep7. Am 10.09.2022 veranstaltet Keep7 ein Pioneer European Championship Turnier mit Jumpstart als Nebenevent. Ich werde ebenfalls vor Ort sein und sogar auf twitch.tv/gamerestreamt das Pioneer Event streamen. Und mit etwas Glück spielen wir beide ja sogar gegeneinander. Tickets für beide Events gibt's unter keep7.de und jetzt viel Spaß mit Radio Ravnica. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 159. Und das meine ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's echt, echt gut. Ich habe Bock auf die Folge und ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen chilliger unterwegs sind, nachdem wir so viel Spoiler nachholen mussten. Das war schon echt krass und ja. Freue mich auf die Folge.
Ja, ich freue mich tatsächlich auch mega. Wir haben spannende Themen. Es wird nicht weniger lastig von Dominaria United als in den letzten Wochen, das können wir schon mal sagen. Aber diesmal mehr den Blick in die Zukunft als auf das Set. Zum einen werden wir ein bisschen über unsere Erfahrungen beim Dominaria United Pre-Release reden und darüber, dass Magic Arena diesmal nicht komplett den Geist aufgegeben hat. Dann haben wir auch noch ein bisschen was zu den Formaten, wie sie sich verändert haben und ob sie sich verändert haben nach Dominaria United. Und zu guter Letzt noch ein bisschen etwas untypisches Thema für uns, und zwar Disney Lorcana ist das neue Disney Trading Card Game, was auf den Markt kommen soll Ende nächsten Jahres. Und da werden wir ein bisschen drüber reden, was das für Auswirkungen auf uns als Magic the Gathering Spielende hat und ob da vielleicht nicht Universes Beyond auch hinterstecken könnte. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, eure Fragen im Podcast beantwortet, aber zunächst natürlich der obligatorische Hinweis. Ihr könnt uns gerne folgen auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, wenn ihr es hier als Podcast, als Audioversion hört. Wir sind auf sämtlichen Podcatchern da. Einmal folgen und nie wieder eine Folge verpassen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter patreon.com/gamery. Da bekommt ihr jetzt allererstes die neueste Folge und werdet namentlich genannt. Und mit dem Ganzen vorweg. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema, und zwar Dominaria United Pre-Release und Magic Arena Launch. Marc, hast du den Pre-Release gespielt? Was hast du gespielt? Und wie sind so deine Eindrücke?
Also ich habe drei Turniere gejudged. Mhm. Das war ein normales Pre-Release, und ein Jumpstart Pre-Release, was ich ausgetragen habe. Also was ich dann als Blackie Tournament sozusagen habe laufen lassen im Fischkrieg. Und dann war ich Judge-Ersatzmann im Two-Headed Giant Pre-Release am Sonntag. Mhm. Und da durfte ich dann auch endlich mal mitspielen und musste nicht die ganze Zeit nur doof daneben sitzen und durfte sehen, wie alle coole Sachen gemacht haben. Und also im Endeffekt, ich habe dreimal zuguckt, einmal gejudged. Ja, und ich habe natürlich noch beim Content Creator Preview Event ein bisschen reinschnuppern können. Und da haben unsere Kollegen auf ganz YouTube und Twitch und sonst wo überall Content gemacht.
Ja.
Und da bin ich auch ein bisschen rumgefleucht und kreucht, aber ich habe selber halt nichts aufgenommen. Ich habe nur für unseren Podcast ein bisschen recherchiert, wie cool das ganze Set doch ist und welche Karten vielleicht cool sind. Und das habe ich natürlich nur für den Podcast gemacht und auf keinen Fall, weil ich in einem Pre-Release irgendwie auch mal gut abschneiden wollte. Nein.
Ja, das ist halt immer das Ding mit diesem Event. Ich wollte mir das am Dienstagabend, glaube ich, es gibt ja immer so einen speziellen Klienten, den man sich da runterladen muss. Und der Download hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Und ich hatte, weil ich sehr eng eingebunden war auf der Arbeit, nicht so viel Zeit gehabt. Und dementsprechend konnte ich leider nicht reingucken. Aber ich habe mir den aktuellen Klienten noch mal runtergeladen von Arena. Und ich habe auf jeden Fall Bock, hier und da mal zu draften. Denn ich habe auch den Pre-Release gespielt. Ich habe in Berlin an einem Samstag das spätere Event mitgemacht, aber nur einmal. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also es ist überraschend gut mein Deck zusammengekommen. Ich hatte so ein Madu Agro Value Gedöns. Also ich hatte die drei Uncommon Legends in einmal Rakdos, in Orzhov und in Boros, die eigentlich ziemlich cool miteinander interagiert haben, weil der eine gibt mir immer ein 2-1 Trample Haster jeden Combat, der ich am Ende des Zuges sacrificen muss. Dann hatte ich hier den Aaron, den du in der Top-Liste hattest. der eine Kreatur ja opfern kann, um dann allen 1-1-Marken zu geben. Und dann hatte ich noch den Boros-Typen, der, wenn die Stärke höher ist als die Basisstärke von Kreaturen, die ich kontrolliere, bekomme ich einen Soldier dazu, was wieder weiteren Sacrifice-Futter ist. Weißt du, und so hatte ich halt einfach so ein Perpetuum Mobile an Kreaturen, 1-1-Counter und Sachen. Und darüber hinaus, meine Pre-Release-Promo war tatsächlich Sarahs Inbuild. Also die 4-Mana-Engel in Mythic. Und das war halt insane gut. Also immer wenn mein Gegner dann tatsächlich geschafft hat, einer von den dreien oder eine andere Kreatur, die Value gebracht hat, zu zerstören, konnte ich die halt einfach aus dem Friedhof casten. Klar, danach wird die geexiled, aber ich krieg noch mal 2 Leben dazu, wenn das passiert. Das ist, also ich habe nur eine Handvoll Runden damit gespielt, aber das hat sich enorm stark angefühlt. Und wenn so das Level der Synergie ist, auch in zum Beispiel Draft, wenn man noch mehr auf die Archetypen achten kann und so weiter, dann habe ich da sehr Bock, das ein paar Mal zu spielen tatsächlich.
Bei mir war es einfach, ich habe Sheoldred für Xanisch gezogen und habe dann irgendwas mit Blau-Schwarz-Kontrolle gespielt und sie so lange beschützt, bis meine Gegner kaputt gedrained waren, während ich mich hinter Walls versteckt habe.
Ja, eine Sheoldred hatte ich nachher in dem Preisbooster und ich habe mir danach noch 2 Set-Booster gegönnt. Nochmal darüber hinaus. Und da hatte ich eine Sheoldred drin. Ich hatte auch den Squee drin, den neuen so Squee. Cool. Ist der ziemlich, ist der gut?
Ja, Legacy Staple. Großartig in Moon Prison, beziehungsweise Mono Red Prison, wo ich ihn aktuell drin teste und er ist wirklich, wirklich gut. Ich habe ihn als One-Off drin. Aber bei dem Deck ist es oftmals so, man hat kein Brainstorm, man hat kein Ponder, man lebt von dem, was oben vom Deck kommt und man hat meistens so Turn 3 seine Hand leer. Und dann kann es oftmals passieren, dass man eben ein Land top deckt und nichts zum Spielen hat. Hm. Wenn man ihn dann im Friedhof hat, kann man ihn einfach aus dem Friedhof casten, weil er hat ja sowas ähnliches wie Escape. Ja. Und man kann ihn halt immer wiederholen. Der ist selber halt ein 3-Mana-2 Goblin mit Eile. Der wird immer 1-1 Goblin, also Wahnsinn.
Ja. Also ich meine, ich habe den nur gelesen und das Einzige, was ich mich gewundert hatte, ist, dass Squee ist jetzt für mich kein Charakter, der mit Eile und anderen Goblins direkt angreift. Das ist mehr so ein Cranko-Ding, glaube ich. Aber ey, ich meine, wenn das Goblins irgendwo spielbarer macht, dann gerne hin. Wie war das Two-Headed Giant für dich? Also, wie ist das? Ihr bekommt beide ein Pre-Release-Pack, ne?
Genau, beide bekommen Pre-Release-Kit. Man hat praktisch die doppelte Anzahl an Boostern, woraus man dann aber 2 Decks bauen muss. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte ein blau-schwarzes Wall-Deck, Controller-Gedöns.
Sehr gut.
Während mein zweiter Kopf ein rot-weißes Aggro-Token ich hau dich kaputt Deck gemacht hat.
Ja.
Das lief mittelmäßig gut, aber es war zumindest da.
Ja.
Und wir haben super, super interessante Kombinationen gehabt. Wir waren insgesamt, ich glaube, 4 Teams, was okay ist. Er hat schon mehr, aber 4 ist schon okay. Und das war mega, es hat mega Spaß gemacht. Die Karten sind wirklich cool, sie synergieren sehr, sehr gut miteinander. Und auch die anderen Pre-Releases habe ich, wo ich teilweise Decks gesehen habe, wo ich mir dachte, das tut weh. Mhm. Interessanterweise habe ich im gesamten Pre-Release nicht eine einzige Liliana mit Schleier gesehen, sondern nur in einem einzigen Preisbooster ganz am Ende. Das war's.
Krass. Ich habe tatsächlich auch keine Liliana gesehen. Wir waren in so einem Pool von so 8 Leuten und wir haben halt so ein bisschen unter uns so weitergespielt. Und da hatte auch niemand eine Liliana gezogen. Wir hatten halt Sheoldred einmal, glaube ich. Wir hatten 2 Defiler of Vigor, was ich krass fand. Der ist auch unfassbar stark. Von den Defilern, glaube ich, mit Abstand der Beste, oder?
Weit im Abstand. Also wir hatten 2 von den Roten tatsächlich in diesem rot-weißen Agro-Deck. Die waren halt so mittelmäßig. Aber der Grüne, den habe ich in dem Jumpstart gesehen, das Jumpstart-Pre-Release. Ja. Das war der Wahnsinn. Und das war schon krass. Ich muss sagen, ich fand halt auch das Jumpstart-Pre-Release. Hattest du schon eine Chance, das Jumpstart zu spielen?
Ich habe Jumpstart nicht gespielt. Ich habe mir einen Jumpstart-Booster gekauft und das für meinen Jumpstart-Cube erweitert, den ich jetzt auch endlich mal überarbeitet habe. Yes. Und also ich habe jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, wie sich das spielen lässt, aber zumindest die Karten, ich hatte das Arcane Mistshift Halbdeck, was sich sehr gut ergänzt, weil mir hat noch echt blaue Halbdecks gefehlt. Das habe ich daraus gezogen. Aber ja, wie hat sich denn spielerisch angefühlt? War es so auf einem Level mit dem alten Jumpstart oder hat man schon gemerkt, dass es dann eher so ein halbes Dominaria Limited war?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein halbes Limited ist. Weil die Booster sind gar nicht so krass gethemed wie beim letzten Mal. Mhm. Es ist nicht so, du machst Elfen auf und du weißt ganz genau, welche Elfen da drin sind, sondern du machst halt den blauen auf und dann weißt du ungefähr, was in diesem blauen Ding drin ist. Aber auch nur so ganz ungefähr, weil es halt immer noch eine Variation drin hatte. Man hat halt diese Special-Karten, diese Karten, die es nur im Jumpstart gibt, diese fünf Stück. Einen weißen, einen blauen, einen grünen, einen roten, einen, ich wollte gerade gelben sagen.
Einen gelben, ja.
Ja, und da ist es halt so, dass man daraufhin dann ein bisschen was hat. Aber es ist halt so, dass da halt auch zum Beispiel einfach in den grünen Packen die Pfeiler drin sein kann.
Ja.
Muss nicht, kann aber.
Das ist halt schon echt krass, ne? Also das, also so ein Defiler macht halt schon echt viel Unterschied. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so anfühlen wird, wenn ich dann endlich mal zum Jumpstart spielen komme, ob man dann irgendwie merkt, okay, das ist vom Powerlevel her ganz was anderes. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt auch in derselben Box halt das Liliana-Halbdeck. Ich baue jetzt gerade tatsächlich noch das Teferi Master of Time-Halbdeck noch nach, damit ich halt noch ein bisschen mehr Varianz hat. Also ich glaube, ich habe schon auch starke alte Typen drin, aber ich glaube, da kommt es halt drauf an, ob sich das halt natürlich anfühlt in der Auswahl, die es halt eben da drin gibt.
Ja, das wird wahrscheinlich interessant werden, ob das halt sich dazu passt, weil theoretisch sind diese Packs irgendwie auch, wie gesagt, da kann halt alles dann in grün gefüllt drin sein. Die sind halt, es ist halt ein Anfängerprodukt, das merkt man tatsächlich. Und sie zeigen ganz schön, man konnte einfach zwei Booster zusammenschmeißen, hat ein fertiges Deck zum Spielen. Ohne Deckbuilding, ohne alles. Und es waren einfach ein paar random grüne Karten und ein paar random weiße grüne Karten zum Beispiel drin. Und das hat gereicht. Also das muss ich echt sagen. Plus, da gibt es ja dann noch andere Länder mit drin. Da sind ja dann noch wirklich verschiedenste Länder mit drin. Mit Foilands, mit anderen komischen Kram.
Also diese Mosaikglasländer sind da auch einer drin, glaube ich. Ja. Und das ist schon, es macht schon Eindruck. Also ich mag halt die Auswahl. Ich bin mal gespannt. Ich muss unbedingt mal dazu kommen, das zu spielen. Freu mich da mega, da noch mal ein bisschen was holen zu können. Tatsächlich gibt es auch positive News zu vermelden für alle Magic Arena-Fans da draußen, für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. Magic Arena ist diesmal nicht abgestürzt. Normalerweise sind neue Set-Releases immer sehr Problemen, Bugs und technischen Abstürzen geschuldet. Tatsächlich Dominaria United relativ problemlos. Ich glaube, es gab halt nur ganz vereinzelt mal so grafische Elemente, wo mal irgendwas, glaube ich, über eine grafische Ebene war, in irgendeinem Untermenü, wenn es um Haustiere und so ein Kram geht. Aber im Großen und Ganzen relativ problemlos. Die Leute konnten zum Server-Relaunch, also sobald das neue Programm quasi draufgeladen ist, konnten sie problemlos losgehen. Also viele Streamer haben ja dann auch quasi Day One losgelegt und haben sich auf die neuen Formate gestürzt und auf das Draft-Erlebnis. Und also, ne, wir mäkeln ja schon mal häufig und gerne an Magic Arena rum und an deren Entwickler. Aber diesmal, Hut ab, das hat geklappt. Es hat tatsächlich mal funktioniert, so wie es sein sollte.
Solange jetzt auch noch der Soundbug raus ist, bin ich zufrieden.
Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das nicht hinkriegen. Aber nun gut. Ich werde jetzt vielleicht, wenn ich hier und da mal Dominaria Draft mal machen werde, vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr Erfahrung geben, wie das sich momentan so anfühlt. Aber hey, wie war euer Pre-Release? Wie war euer Release auf Arena, wenn ihr denn gespielt habt? Und was sind eure Lieblingseigenschaften vom Limited oder von euren ersten Deck-Erfahrungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und ins Discord. Das würde uns sehr, sehr interessieren.
Oh, yes.
Wir machen mal weiter mit Dominaria United mal wieder. Diesmal allerdings der Effekt, den das Set, neue Magic the Gathering Set hatte auf verschiedene Formate. Ich glaube, der größte Unterschied zu wie es vorher war, ist zweifelsohne Standard. Nicht nur ist das neue Set gedroppt, sondern wir haben halt auch eben komplett eine Rotation gehabt, wo jetzt einfach zu dem, was wir eben bisher hatten, also viele Karten rausgegangen sind, aber auch viele neue dazugekommen sind. Und das ist halt schon was man, glaube ich, sehr stark merkt. Ich blicke jetzt gerade, wenn ich bei untapped.gg oder bei Magic, hier MTG Goldfish, reinschaue, ich sehe eine Wand von Mono Black Decks. Wir haben wirklich Liliana of the Vale macht sich hier echt gut breit. Dazu kommen alte Veteranen von Tenacious Underdog, tatsächlich Junji, The Midnight Sky, Graveyard Trespasser natürlich, aber auch eben dann neue Karten wie Sheoldred machen hier sich breit. Cutdown auch, wie irgendwie gesehen, ein sehr effizientes Mittel gegen frühe Agro-Decks. Und Meathook Massacre. Mal wieder dreimal hier in dem Control-Deck, was ich mir hier gerade anschaue. Wie siehst du das? Ist das ein Problem, jetzt schon zu sehen, wie stark Mono Black ist? Oder ist das jetzt so die erste Anfangseuphorie?
Mono Black ist niemals ein Problem. es ist tatsächlich so, dass ich halt sage, wenn ein Deck so hart dominiert, dann ist es meistens daran, dass Leute zu faul sind, sich ein Anti-Meta-Deck zu basteln. Mhm. Das hat ja genauso funktioniert, als die Clerics so schlimm waren auf Arena. Und gerade wenn es ein Control ist und wenn dann zwei Control-Spieler Mono-Black aufeinandertreffen, dann kann es halt gut mal passieren, dass die einfach nur noch in Draws gehen und in Time gehen. Ich als Paper-Spieler sage dann einfach, dann gehen die halt in Time.
Ja.
Und dann haben die einen Unentschieden. Und dann treffen die auf die nächsten, weil dann treffen sie auf zwei andere, die es nicht geschafft haben, schnell genug Mono-Black-Control-Mirror festzuhängen. Habe ich alles schon erlebt im Legacy. Mhm. Und dementsprechend finde ich das nicht schlimm. Da habe ich vielleicht eine sehr getrübte Wahrnehmung. Magic Online bzw. Magic Arena ist es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, weil da hast du einfach ein Time-Limit. Und wenn du das überschreitest, dann hast du ein Problem.
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich auch eine Karte, die jetzt zum neuen Glanze erscheint, ist Invoke Despair. Aus dem Invoke-Cycle von Kamigawa Neon Dynasty. Das ist eine 5-Mana, ein generisches und 5-Schwarze für eine Sorcery mit Target Opponent sacrifices a creature. If they can't, they lose 2 life and you draw a card. Then repeat this process for an enchantment and a planeswalker. Das heißt, 3-for-1 im Sinne von, wenn man halt auch keinen Planeswalker hat, zieht man eben eine Karte. Also das wirkt schon sehr stark. Gerade so diese Linie, wenn man sagt, okay, man hat halt irgendwie Tenacious Underdog in Liliana of the Vale, in Sheoldred, in Invoke Despair. Ich kann schon sehen, dass das extrem stark sein kann im Standard.
Ja.
Und also glaubst du, dass sich die Leute da noch quasi dahin begeben werden, dass sie gut mit Mono Black auch umgehen können?
Ja, warum nicht? Also ich traue Magic-Spielern eine Menge zu. Mhm. Und ich traue ihnen auch zu, dass sie gerade sowas wie Mono Black dann halt hinkriegen können. Es gibt genug Kreaturen, die für Mono Black wirklich problematisch sind.
Ja.
Und naja, im Notfall spielt man halt Mono Red Agro Burn und dann macht man mit Mono Black einfach den Boden kaputt.
Ja, wobei da zumindest halt Sheoldred mit dem Life Gain ist halt.
Ja, das stimmt schon.
Das ist schon ein Problem. Also ich sehe schon, dass es deutlich, also es sehr viele starke Karten in Schwarz eben gibt. Mhm. Was aber tatsächlich.
Ist Schwarz das neue Weiß, das neue Grün?
Ja, wäre mal Zeit, würde ich sagen. Aber tatsächlich, was ich auch spannend finde, was auch jetzt mehr und mehr im Kommen ist, ist eine Mono-Blue-Delver-Variante, weil wir haben ja immer noch den Delver of Secrets, wir haben immer noch Spell-Pierce. Und das ist wiederum ein sehr attraktives Mittel, um eben diese Kurve von Liliana in Sheoldred in Invoke Despair zu unterbrechen. Schmeiß ein Spell-Pierce rein, ne? Flipp dein Delver, greif früh an. Also vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, wir kennen ja diese ich sag mal, oppressive Midrange-Strategien. Mm. Ich würde jetzt mal alle Mono-Black-Decks, auch wenn es da natürlich Mono-Black-Agro, es gibt Mono-Black-Midrange oder Rakdos-Midrange und Mono-Black-Control. Zusammengenommen ist das irgendwie so eine Midrange-Masse, die es da irgendwie auch gibt. Und sowas wird halt von hyperaggressiven Decks oder Combo-Decks irgendwie unterbrochen. Und ich bin da halt wirklich gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass aktuelle Tier-2-Decks, hier aufgezählt zum Beispiel Celestia Enchantments oder Espa Zor, also Zor the Schemer, der neue Zorro, den wir da haben, dass die vielleicht irgendwie das eine oder andere Sideboard-Mittelchen ins Main-Deck packen und dann besser gewappnet sind gegen die Mono-Black-Matchups. Wie sieht es denn, machen wir mal direkt den Sprung vom jüngsten Format zum ältesten Nicht-Vintage-Format, Legacy. Gibt es denn da schon neue Karten, die ausprobiert werden konnten, die wo die Leute sich drauf stürzen? Was gibt's denn dann da so?
Squee! haben wir ja schon eben schon angesprochen. Squee ist auf jeden Fall eine Karte, die ich auf jeden Fall teste und auch schon ein paar Mal gesehen habe. Ansonsten ist nur das, was ich schon mal vorher angekündigt hatte mit Kahns, nicht Annex, Unix.
Also Synex.
Synex, genau, Synex. Ja. Und die wurde halt tatsächlich ein bisschen getestet. Ist ganz okay, aber ansonsten habe ich tatsächlich fast noch nichts gesehen aus dem neuen Set. Also da ist Dominaria nicht so gut angekommen. Ich habe schon die ersten Dice Factory Decks gesehen, die den neuen Khan genutzt haben. Mhm. Dementsprechend habe ich doch gut predicted, dass er nicht ganz so nutzlos ist, wie alle Leute sagen. Aber also es wird nicht viel damit rumgetestet. Tatsächlich sind fast schon eher so ein, zwei Commander-Karten, mit denen ein bisschen gespielt wird. Aber von dem Base-Set nicht viel.
Okay. Tatsächlich Blick auf Pioneer, natürlich mein Lieblingsformat. Hat sich von der grundgebenden Struktur, wie das aufgebaut ist, nicht viel getan. Also ein paar Decks, die etwas schwächer waren, wie zum Beispiel die Greasefang-Decks, namentlich hauptsächlich Absan Greasefang. Die sind tatsächlich ein bisschen stärker geworden, hauptsächlich eben wegen Liliana of the Veil. Die haben sie generell sehr viel gesehen jetzt in den ersten Challenges und ersten Turnierergebnissen, was da mit Liliana of the Veil hauptsächlich irgendwie aufführt. Rakdos Midrange, ein ohnehin an der Nähe ja. zum stärksten Deck des Formats stehende Deck, ist halt jetzt noch mal ein bisschen stärker geworden. Es gibt so kleine Improvements, wie zum Beispiel im Lotusfield-Deck, wo es eben jetzt Impulse gibt anstatt Shimmer of Possibilities.
Oh ja.
Sowohl die Band als auch die die Rakdos oder Junt-farbenen Decks, die haben jetzt alle die neuen Painlands mit eingenommen, was halt auch sehr gut ist, weil es einfach dann dadurch ja eine größere Consistency innerhalb der Decks gibt. Aber jetzt komplett neue Archetypen gibt's glaube ich nicht. Wobei aber auch nach wie vor das der Meta-Share, zumindest soweit wie man es sehen kann, immer noch recht gleich geblieben ist. Also es ist immer noch ein, wie ich finde, ganz gut ausbalanciertes Format. Das stärkste Deck, sagt mir hier, MTG Goldfish ist Rakdos Midrange mit 14,6%. Danach kommen mit 9% Azorius Control, 7,6% Mono White Humans, 7,5% Absent Greasefang. Also das ist immer noch, wo ich sage, im gesunden Feld so. Und ich glaube, ähnlich bei ich weiß nicht, müssen wir über Modern reden? Hat's da eine Karte
wir
überhaupt reingeschafft?
Wir können über Modern reden. Ich habe nicht eine einzige neue Karte in den letzten Dingen gesehen, in den letzten Berichten nicht gesehen. Ich habe es in den Streams, die ich jetzt gesehen habe, seitdem nicht gesehen. Da ist nichts passiert.
Ja.
Aber rein gar nicht.
Ich habe ein Deck gesehen in einer Challenge, wo ich mich sehr gefreut habe, und zwar auf dem Thema die zwei Mana-Lords, die wir haben. Da hat es der Rundwelt-Guide oder so, der hat es in ein Goblin-Deck geschafft, der eben 5-0 in der Liga gegangen ist. Ja, das ist muss nichts heißen, aber trotzdem.
Ja, genau.
Aber trotzdem ist es halt was, wo ich halt denke, ah, okay, also vielleicht dass Goblins in ihrem kleinen Meta-Share duck nach oben gekommen ist, das ist eigentlich ganz gut zu sehen. Oder zumindest mal eine Entwicklung, die mal ein bisschen was Neues bringt zu dem Murktide, Omnath, Burn, Hammer Time, Living End, Combo-Zeug, den wir so haben.
Ja, großartig. Ja, da muss ich halt sagen, ich find's wirklich cool, wie resilient das aktuell auch wieder ist. Auf der anderen Seite kommt die nächste Rotation ja auch, und zwar mit dem Herr-der-Ringe-Format. Ja. Dementsprechend, Modern-Spieler, seid gewappnet, auch ihr werdet neue Decks bekommen.
ist auf jeden Fall spannend, da zu sehen. Ich habe immer noch so ein bisschen, ich meine, man muss auch sagen, wir sind, glaube ich, technisch gesehen immer noch in der Woche 0, wo das Set eigentlich offiziell gerade so online rangekommen ist. Also selbst jetzt könnte es halt auch immer noch, auch in den nächsten 2-3 Wochen, könnte es große Innovationen geben, die Formate natürlich umwerfen mit irgendwelchen Kombos, die wir jetzt bisher noch nicht gesehen haben. Aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass zumindest in den Bereichen, wo wir den meisten Einfluss gesehen haben oder vermutet haben, sprich halt eben Pioneer und Standard, dass da halt auch ein bisschen was zu sehen ist. Also dass da ein bisschen was an neuen Pieces dazugekommen ist. Und ich glaube, da gibt's halt auch ein paar Sachen, die so meta-abhängig sind. Und gerade Pioneer, muss man eben sagen, die lernen extrem viel von Standard, muss man sagen. Also das Mono-White-Aggro-Deck in Standard ist nicht ungleich dem Mono-White-Human-Deck in Pioneer. Und wenn es da halt irgendwelche Entwicklungen gibt, ob es da jetzt auch ein Mono-Black Discard-Deck, worauf ich immer so ein bisschen hoffe, sobald ich meine Lilies zusammen habe, werde ich mir das auf jeden Fall mal bauen und mal gucken, wie weit ich damit komme. Ja, gibt's da denn noch Sachen, wo du mit herumexperimentieren möchtest mit den neuen Karten?
Ich möchte mir Liliana of the Veils mal wieder ranschaffen, weil sie aktuell so günstig sind wie noch nie.
Ja.
Aber sonst ganz wenig.
Weißt du den letzten Preis? Weil mein letzter Stand war, dass es um die 30 war.
Ja, das ist korrekt. Ich meine, mit so günstig wie nie heißt, dass ich wieder in Boostern drankomme.
Ja, okay, klar.
Dass die Karte teurer wird durch Pioneer und so weiter, ist also Card-Market-Preis geht auf jeden Fall nach oben und zwar wirklich steil. 30 ja. waren so auch den Dreh rum, so 33, meine ich, hätte ich welche gesehen. Mhm. Und jetzt mit Pioneer und Standard wird das immens teurer. Und es zeigt sich immer mehr, Pioneer wird Modern 2.0, wie es damals war.
Ja, was fehlt uns jetzt noch? Ein Golf?
Amogolf.
Ein Dark Confidant. Der würde ich auch gerne in Humans sehen. Das wäre schon gut. Also, ich habe da schon ein bisschen Bock drauf auch. Also, das, ich bin mal gespannt, wie es halt eben weitergeht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt im nächsten Set in Dominaria nicht remastered, in Brothers War, so hieß das Set. Wenn wir da jetzt auch noch ein paar alte Klassiker aus Moderns Vergangenheit bekommen, dann haben sie
Ursas
wirklich einen festen
Turm, Plan. Ursas Mine, Ursas Powerplant.
Wow. Das wäre okay, Greentron confirmed in Brothers War. Es wäre ironischerweise das perfekte Set, um es zu reprinten, tatsächlich.
Ja.
Also,
deswegen, ja.
Weiß nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Auf der anderen Seite, wir haben auch Lotus Field Combo ganz gut überstanden. Aber ja, mit welchen Karten wollt ihr denn noch von Dominaria in welchem Format alles so herum experimentieren? Schreibt's gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir werfen mal einen Blick auf ein ganz anderes Kartenspiel. Und zwar Disney Lorcana ist der Name von dem neuen Ravensburger Disney Trading Card Game oder Trading Collectible Card Game. Es wurde angekündigt, wir haben hier einen Artikel von Polygon, die sich das Ganze hier angeguckt haben. Disneys Lorcana soll im Herbst 2023 kommen, also ungefähr noch ein Jahr von jetzt. Und wird halt eben ein Kartenspiel sein im Stile von Pokémon, von Magic the Gathering. Nur eben natürlich mit Charakteren aus der Disney-Lizenz. Also sowohl Mickey Mouse als auch Darth Vader, als auch Thor oder Iron Man, Spider-Man. Alles ist dabei. Was ist so dein erster Punkt? Erstmal auch krass, Ravensburger versucht sich an einem Trading-Card-Game, oder?
Ja, gut, Ich finde es halt interessant, dass die Ravensburger dafür bekommen haben. Aber wahrscheinlich haben sie einfach nur einen Aufruf gemacht, hey, wer macht es uns am billigsten? Und Ravensburger ist nicht dafür bekannt, teuer zu sein, sondern ja, eher billig. Und ja, also das finde ich krass. Ich fand den Artikel ganz interessant. Also wir haben den unten auch verlinkt und in den Shownotes und so weiter. Dementsprechend, wenn ihr den selber mal lesen wollt, da könnt ihr den nachlesen. Und ich muss halt sagen, ich finde es so strange, wie sie das Ganze beworben haben, so als der absolute, wir machen alles andere platt, das ist absolute Konkurrenz mit Pokémon und Magic. Ich finde das so interessant, dass zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Überhaupt nicht genannt wurde, oder auch Flaschenblatt, wo ich halt sage, das sind aktuell die drei Leute. Und Flaschenblatt wird ja immer noch so ein bisschen argwöhnisch beliebäugelt. Und wir haben so viele Kartenspiele in letzter Zeit wieder kommen und gehen sehen.
Ja.
Ich weiß nicht, warum Disney jetzt auf diesen Trichter kommt. Hey, wir treten mal ein totes Pferd.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass Disney in so einen Nischenmarkt einkehrt. Also, es ist halt komisch auf jeden Fall. Also, ich meine, wir wissen noch nicht viel zu dem neuen Spiel, was da rauskommen wird. Es wird sich halt an moderne Storybook-Art-Styles anpassen. Auch zum Thema Complexity und was man von dem Spiel spielerisch zu erwarten hat, sagt hier Miller, der, glaube ich, für Disney spricht. Magic, I would say, has a very high competitive level. People love that magic. We have pulled back from it. I wouldn't say that we are cooperative in any sense. It's definitely a strategy card game. But we pulled back from the confrontational level because we feel that it's highly appealed to more folks. Also so ein bisschen halt, es wird natürlich kompetitiv sein, aber einfach. Es wird halt einen Massentauglichkeitseffekt haben. Es wird wahrscheinlich einfach zu verstehen sein. Einsteigerfreundlich sein.
Komisches System.
Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin die ganze Zeit hin und her am Überlegen, weil Magic the Gathering, eine Sache, die wir natürlich in letzter Zeit immer wieder haben, ist Universes Beyond. Wir haben Stranger Things, wir haben Walking Dead, wir haben, was hatten wir noch für Marken? Jetzt Warhammer, wir haben Doctor Who. Wir haben diese ganzen Nerd-Marken. Glaubst du, dass das Street Fighter, genau, Fortnite ist mit dabei. Und Fortnite ist tatsächlich auch kein kleiner Player.
Arcana
ist auch nicht zu unterschätzen. Glaubst du, dass Disney vielleicht sogar ein Angebot von Wizards of the Coast bekommen haben, so von wegen, hey, können wir irgendwie mit eurer Marke arbeiten? Und die denken sich so, Moment, wie viel macht ihr damit? Ja, wir behalten die Marken und machen unser eigenes Kartenspiel.
Ja, wir haben keinen Proof dafür, aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass irgendwer vom Wizards dahin sagt, ey, wir würden das gerne machen, krieg, keine Ahnung, 1,5 Milliarden dafür, keine Ahnung wie viel, imaginäre Zahl bitte hier einfügen. Und Disney sagt so, wait, was ist dieses Kartenspiel? Ist das neu?
Ja.
Und kann man damit Geld verdienen? Dann müssen wir da auf jeden Fall Star Wars reinbringen, weil mit Star Wars machen wir Geld. Disney sowieso und Mickey Mouse gegen Thor wollten sowieso alle schon spielen. Geil, machen wir jetzt. Und am besten gibt es da noch Promos in Disneyland dafür oder so.
Ja, und, safe.
Boah, das ist so krass.
Ich habe übrigens gerade noch herausgefunden, beziehungsweise ich habe es gerade wieder noch mal gelesen, der Miller, den ich eben zitiert habe, das ist tatsächlich Ryan Miller, der früher bei Wizards of the Coast gearbeitet hat, der jetzt Brandmanager und auch bei dem Design vom Lorcana Gameplay mitgeholfen hat. Also es sind schon krass. Talentierte oder zumindest scheinbar talentierte Leute da, die schon mal was von Trading Card Games mitbekommen haben. Was erwartest du denn? Glaubst du, das wird ein wirklich interessantes Spiel für Magic the Gathering-Spieler sein? Oder glaubst du eher, dass es ja andere Qualitäten haben wird?
Also tatsächlich ist es ja so, dass Magic ein sehr einnehmendes Hobby ist. Mhm. Es ist ganz selten, dass Leute sagen, ja, ich spiele hauptsächlich Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon und spiele Magic so nebenbei. Mhm. Entweder spielst du Magic oder du lässt es sein.
Ja.
Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ihr da anders unterwegs seid, schreibt das in die Kommentare. Aber meistens ist es so, dass Magic schon so das Hauptformat ist, das Hauptkartenspiel. Mhm. Und dann spielt man nebenbei so ein bisschen Yu-Gi-Oh! Oder nebenbei so ein bisschen Pokémon oder ein bisschen Flash and Blood.
Ja.
Und ich glaube, das ist immer wieder schwierig, weil wir haben das ganz oft gesehen, Magic-Spieler sind da nicht experimentierfreudig. Warum sollst du aus deiner Komfortzone rausgehen, wenn es doch immer noch so gut ist? Und das Spiel ist ja immer noch gut. Ich meine, wir spielen das jetzt schon ewig gefühlt für ein Hobby. Ich meine, ich bin da, ne, wobei ich kann das sagen, ich spiele es länger als die Hälfte meines Lebens.
Das
und
ist krass.
Ja, da muss ich halt sagen, und zwar durchgehend bis auf ein halbes Jahr Pause. Und da muss ich halt sagen, das ist halt schon, das sowas fesselt einen nur, wenn es wirklich gut ist. Und deshalb kann ich verstehen, dass man auf diese neuen Spiele immer so ein bisschen argwöhnisch guckt und sagt so, ja gut, ich könnte mir jetzt für 20 Euro da mal so einen Starter holen und das mal angucken, aber es wird sowieso niemand spielen, es wird eine Totgeburt sein und liegt dann neben irgendwie im Schrank, neben den ganzen anderen Starter-Decks von Pokémon, Flash and Blood, dem Digimon-Kartenspiel 1 und 2, den One-Piece-Kartenspiel, was gab's noch alles? Ist immens viel. Hier das Warhammer Fantasy-Kartenspiel, Lightseeker und. Es gibt einen kompletten Channel, der sich auf YouTube, der sich nur damit befasst, warum andere Kartenspiele gefailt sind.
Ja. Und
ja, da habe ich halt leider Angst davor, dass das hierbei auch passiert.
Ja. Wobei natürlich man sagen muss, also wenn ich eins von der Videospielgeschichte von Xbox gelernt habe, ist das egal, wie unrentabel dein erstes Produkt ist, wenn du einen langen Atem hast, aka eine ganze Menge Geld, kannst du dich in jedem Markt irgendwie vorkämpfen. Und Disney ist halt jetzt wirklich nicht dafür bekannt, wenig Geld zu haben oder wenig zu investieren.
Das stimmt.
Und ich meine, wenn sie es wirklich wollen, können sie, glaube ich, das so lange am Leben halten, bis es eine Spielerschaft eben gibt. Und ich meine, das Appeal ist natürlich klar, ne? Also, wenn ein großes Problem, was ja Magic in letzter Zeit hat und was halt auch der häufige Kritikpunkt an Universe Beyond ist, dass da quasi Geld in die Hand genommen wird für die Entwicklung anderer Leute mit IPs sozusagen. Ne? Da wird halt lieber auf Stranger Things und Doctor Who verwiesen, als eigene Charaktere ikonisch zu machen oder irgendwie groß aufzubauen und so. Und das hat halt unter anderem dafür geführt, dass halt eben niemand wirkliches Gesicht von Magic the Gathering als Charakter hat. Ne? Disney, denken wir alle an die drei Pancakes, die da zusammen so ein Mausegesicht machen. Das hat halt Magic nicht. Ne? Also da kommt auch am ehesten das Planeswalker-Symbol, die Pommesgabel da irgendwie dazu. Aber das ist auch wirklich nicht ein Charakter. Und das ist halt so ein bisschen was. Da kann ich schon sehen, dass wenn ein neuer Spieler, wir reden jetzt natürlich nicht mal von den Veteranen unbedingt von Magic the Gathering, die werden wahrscheinlich auch noch immer bei Magic the Gathering bleiben, aber dass die dann eben, wenn sie sich Card Games angucken, die sehen dann vielleicht ein One Piece, die sehen dann ein Digimon, aber da, oh, Disney, und oh, es gibt da ein Starterdeck zu Darth Vader oder zu Luke Skywalker, und dann ist jemand anderes Marvel-Fan und holt sich irgendwie das Daredevil-Starterdeck davon. Ich sehe schon den Appeal für Casual-Spieler, und wenn die ja erstmal den Anfang gemacht haben, dann ist eigentlich nur die Frage, ob halt Disney auch Interesse oder Ravensburger auch Interesse hat, das kompetitiv mit Turnieren zu begleiten. Weil das ist auch so ein bisschen, das zeigt immer, wie ernst meint's die Leute mit einem Kartenspiel, ob sie da halt auch wirklich ein Organized System langsam aufbauen. Es ist auf jeden Fall ultra spannend. Plus,
das klingt so weird.
Ja, es ist, klingt weird. Du musst dir
das mal vorstellen. Ja. Du hast da so ja, okay, und euer Metashare war, ja, wir hatten 4 Tordecks, einer hat Mickey Mouse gespielt, einer Donald, und wir hatten dann noch so ein Yoda-Deck.
Ja.
Das klingt so als Meta-Breakdown.
Ja, wirklich. So. Was spielst du? Iron Man Control. Ach ja, klar. Jetzt komm nicht mit deinem Donald Duck Agro-Deck hier um die Ecke.
Ja.
Ja, also es ist spannend. Also Ich bin mal wirklich gespannt, vor allen Dingen, es kann natürlich auch komplett sein, dass das Ganze ähnlich wie ein anderes sehr beliebtes Kartenspiel gar nicht fürs Spielen ausgelegt wird, sondern mehr für diesen Sammelaspekt. Und da gucke ich in die Richtung Pokémon, was, glaube ich, der andere große Contender ist, den sie damit nicht jetzt angreifen wollen, aber wo sie den Markt ein bisschen einkehren wollen. Ich glaube schon, dass wenn das droppt, wir sehr viele Streams haben werden, die das rippen werden, die unboxen werden. Und da hast du nämlich genau diesen Appeal mit. Viele Leute kennen Pokémon, die Videospiele oder den Anime, aber nicht viele haben das Kartenspiel gespielt. Trotzdem können sie Unboxings gucken und genießen. Wenn da halt ein Glurak drin ist, wenn da ein Pikachu drin ist, wenn da ein Bisasam drin ist. Und so genau hast das, du halt dann. Was
wir ja gesagt haben.
Genau, und so hast du das halt.
Noch im Ask Us Anything.
Ja, genau. Und das ist halt dann was halt eben, da auch mit drin spielt. Siehst du denn da auch einen gewissen Appeal in der Unboxing-Szene, was dieses Produkt angeht?
Absolut. Und das sind halt auch so Sachen, die kann man sich dann auch als normaler Mensch, der jetzt vielleicht nicht absolut tief in der Nerd-Szene drin hängt, auch einfach mal an die Wand stellen. Weil vieles von dem, was Disney mittlerweile macht, ist mittlerweile einfach commonly accepted im Vergleich jetzt zu vielem anderen. Also es ist kein Problem damit, wenn jemand als Erwachsener junger Mensch, der irgendwie mit, ja, jung in Anführungsstrichen, so mit 40, 50 da sitzt, oder mit 30 und 40 und einfach mal so Lego Star Wars Helme bei sich überall drin hat. Ja. Die Leute kommen an und sagen, wow, geil, kenne ich Star Wars, krass, ist mega, ist akzeptiert. In meiner Jugend wäre ich dafür noch verprügelt worden, weil ich dann als dummer Nerd gegalten hätte. und das ist halt was mittlerweile vollkommen akzeptiert ist. Und gerade durch diese ganzen Marvel-Filme sind auch die coolsten der coolen mit ihren komischen gepimpten Karren, die da vorfahren, die sich nie für Filme interessiert haben, auf einmal Film interessiert. Und das kann in der breiten Masse richtig was auslösen.
Ja.
Ich bin mir halt nicht sicher, wie weit das dann zu so einem Pokémon 2.0 führt, wo halt die Leute mehr aufmachen und sammeln, als dass sie das aktiv spielen. Und mal gucken, ich bin gespannt. Und vor allem bin ich auch gespannt, ob sie denselben Move machen wie andere Kartenspiele, die versuchen, groß zu werden, dass sie einfach random YouTuber und Streamer einfach Zeug zu schicken nach dem Motto, hier mach mal auf.
Ja, also das wird wahrscheinlich sowieso passieren. Also ich gehe schon davon aus, dass die großen Unboxer auf jeden Fall ein Paket bekommen werden von hier Disney. Und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht deren erster Rodeo in diese Nerd-Gefilde. Also es gibt ja ganz große YouTube-Kanäle, die komplett sich darauf fokussiert haben, das MCU zu erklären oder die verschiedenen Referenzen zu erklären und Missed Easter Eggs in der neuesten Folge She-Hulk und sowas alles. Und das sind natürlich auch alles Leute, die einen gewissen Drang haben zu diesen Nerd-Themen und wahrscheinlich auch mal in ihrem Leben irgendwann Yu-Gi-Oh!, Pokémon oder Magic the Gathering gespielt haben. Das vielleicht noch kombiniert mit einem halbwegs kompetenten Online-Klienten, wo du das halt als App sofort spielen kannst und so weiter. Also, wie gesagt, Disney hat die Mittel halt, das alles mitzubringen. Und wenn es halt nur, also ich müsste auch sagen, stell mir vor, dass das Äquivalent zum nächsten Endgame, Infinity Endgame, kommt raus. Und du hast irgendwie am Kino, als Kino Promo, sag ich jetzt mal, kriegst du eine Lorcana-Karte von dem großen Bösewicht, wer auch immer das sein wird. Ob es jetzt Khan oder wer auch immer dann sein wird. Dass du davon eine exklusive Promo kriegst. Und dann kriegst du noch einen Code auf dieser Promo, die dir in dem Online-Klienten irgendwie ein Starterdeck gibt, was thematisch dazu passt. Oder du hast in dem Online-Klienten eine Kampagne, wo du das nachspielen kannst. Und der neue Pixar-Release bringt dir irgendwie dann noch mal neuen Art-Style, so wie wir die Storybook-Bücher in Eldraine bekommen haben oder so. Also die Kombinationsmöglichkeiten mit was Sammelbarem, physischen, zusammen mit einem Online-Klienten, das du immer weiter erweitern kannst. Das hat ja auch Disney probiert mit den Toys-to-Life-Geschichten, mit Infinity.
Stimmt.
Da haben die ja auch Erfahrungen drin. Und ich würde fast behaupten, Trading-Card-Games sind dahingehend einfacher, weil die Sammelbarkeit in der Natur der Sache liegt. So, ne? Und
Stimmt.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie damit machen. Es kann, wie du schon sagst, es kann wirklich sein, dass es so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, wie sowas wie Weiß und Schwarz oder weiß nicht, was auch da immer noch alles in den staubigen Regalen der Local Game Stores herumstaubt.
Zu viel.
Viel, ja. Und entweder es wird das oder halt es wird ein neuer Pokémon Konkurrent, zumindest irgendwie für Unboxings, wenn das neue Set droppt. Wir wissen auch noch nicht, wie tief werden sie in diese Sammelmarktgeschichte gehen. Gehen sie den Weg von Flash and Blood mit limitierten Alpha- oder First-Print-Releasen von Sets? Also, das Wissen ist ja da, ne?
Das auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns dann bei Radio Lorcana.
Radio Ravensburger. Ja,
Das finde ich gut.
Ja, eigentlich schon, ja. Also ich bin mal gespannt. Was haltet ihr von dem neuen Disney Lorcana Trading Card Game? Werdet ihr einen Blick wagen? Seid ihr generell große Disney-Fans oder Marvel- oder Star-Wars-Fans? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren und im Discord. Und ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick ins Ask Us Anything. Yes. Eure Rubrik oder unsere Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Geht dafür, wenn ihr eine Frage habt, gerne einfach in den Gamery/Radio Ravnica Discord. Dort unter den Reiter Ask Us Anything und dort werden wir auf eure Frage dann eingehen. Wir haben zum Beispiel hier die Frage von Rye Elfe. Dort wird gefragt, mir fällt es schwer, meine EDH-Decks einem numerischen Power-Level zuzuordnen. Meistens beschreibe ich daher kurz, was das Deck so im besten Fall machen möchte. Sind Tools wie der Power-Level-Calculator von mtg.cardrun.com aussagekräftig? Was sagst du zum Thema Power-Level in Commander?
Es ist das Streitthema schlechthin.
Absolut.
Power-Level zu definieren ist super schwierig. Ich gehe oftmals hin und sage eher lieber ein zu hohes Power-Level als ein zu niedriges, damit sich keiner am Tisch beschwert. Es gibt diese ganzen, in welchem Turn können die Leute gewinnen, was für Karten haben sie drin. Es gibt ganze Leute, ganze Channel, ganze Communities, die sich nur damit auseinandersetzen, wie man ein Power-Level definiert.
Ja.
Und für welche Karte man jetzt irgendwie einen Plus-Bonus bekommt, für welche einen Minus-Bonus. Und dann ist das ja auch immer noch Playgroup-abhängig, dass man sagen kann, so okay, bei uns ist ein Solring halt eine glatte 10. Wenn du den drin hast, bist du direkt bei einer 10 bei uns. Und andere, die sagen, ja, es ist halt immer noch Standard und der ist in jedem Precon drin, also ist das eine 3.
Ja.
Und deswegen ist es super schwierig, so eine Frage zu beantworten und da wirklich was zu machen. Dementsprechend ist der Move hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe mein Deck versucht, das und das zu machen und dann kann man, wenn man jetzt noch bestimmte Karten hat, man kennt die ja im Commander, sowas wie Smothering Tithe oder Force of Will oder auch sowas wie Mana Crypt, Soul Ring, Das sind einfach Sachen, die man angibt und sagt, hey, ich spiele Smothering Tithe, ich habe Forceful drin, ich habe Soulring drin und mein Deck versucht, eure Decks möglichst schnell mit Soldiern zu überrennen.
Ja.
Und deshalb spiele ich Blau-Weiß. Und ja, also sowas einfach abzugeben, ist, glaube ich, viel, viel aussagekräftiger. Irgendwelche Zahlen, die jedes Mal noch anders sind und random sind und keiner kann sich darauf einigen.
Ich glaube, die Go-To-Zahl, die immer alle sagen, ist 7. 7 oder 8 oder 6, 7, 8, irgendwas so in dem Dreh. Und es ist immer was anderes. Ich habe schon Level-7-Decks gesehen, die irgendwie einen Softlock auf jedes andere Deck irgendwie gelegt haben, wo du dann eigentlich gar nichts mehr machen kannst. Am liebsten sind mir auch die Leute, die dann im Commander sagen so, ich sette jetzt meine Combo ab, aber ich beende das jetzt noch nicht. Wo ich mir denke, warum? Boah, also es ist einfach nur noch so ganz hinhalten. Schlimm. Das ist wie die Knarre mir ins Gesicht halten, 2 Wochen lang und nicht abdrucken. Also es ist halt finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Und da finde ich wirklich den Ansatz, wie du schon meintest, halt zu erklären, was ist das Feel des Decks? Also, ne, versuchst du mit Kreaturen zu gewinnen? Du kopierst ganz viel, du versuchst sehr viel Mana zu machen, du gehst auf Schätze, du gehst auf, ne, all diese Thematiken. Ich sag bei meinen Decks halt häufig, macht euch keine Sorgen. Weil meine Decks, ich glaube, selbst das beste Deck ist nicht hochkompetitiv. Und ich habe, glaube ich, mit jedem Deck schon erbärmlichst verloren. Meistens, weil mir das dritte Land fehlt. Also von daher. Mm. Ich hoffe, das war so ein bisschen eine Hilfe. Tatsächlich dieser Power-Level-Calculator von Card Realm, den habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Ich weiß nicht, hast du schon mal Kalkulatoren verwendet, was das angeht?
Ja, habe ich. Ich habe Kalkulatoren, ich habe alle Tabellen durch. Mich hat das Thema gerade am Anfang von Commander super hart interessiert. Und gerade als ich dann wieder eingestiegen bin mit Competitive Commander, hat mich das super interessiert. Was sind denn Competitive Commander? Was gilt dann schon als neun als Competitive Commander? Obwohl es kein Competitive Commander ist, habe ich so ein bisschen rumgespielt mit den Zahlen und so weiter. Mhm. Und ja, also es ist grausam und wie gesagt, jeder macht es anders, alles passiert anders und jeder berechnet es anders. Dementsprechend würde ich einfach die Finger davon lassen. Und jeder, der sagt, wir nutzen diesen Rechner, um das zu kalkulieren, tut neuen Spielern in der Gruppe keinen Gefallen.
Genau, und der beste Power-Level-Calculator ist die Kommunikation. Dann haben wir noch die nächste Frage von Schnico Elia. Dort wird geschrieben, hey, ich komme aus Bonn und habe mich gefragt, wie ihr so Spelltable gegenübersteht. Wir haben aktuell leider nicht wirklich einen Local Game Store bzw. die Möglichkeit, neue Spieler zu finden, außer über Foren oder ähnliches. Vielleicht wäre ja auch mal eine gute Community-Idee für Radio Ravnica. Liebe Grüße. Also zum einen, wo wir jetzt hier schon mal einen Ortsdrop haben, kennst du Local Game Stores in Bonn, die man empfehlen kann?
Es gibt in Bonn einen Comicbuchladen, wo es Magic-Karten gibt. Mhm. Oder ansonsten halt einfach aus Bonn Richtung Köln fahren.
Ja.
Ich weiß, dass in Bonn mindestens 2 Communities unterwegs sind. Das eine ist eine Modern-Community, das andere ist eine Commander-Community, die ich kenne. Dementsprechend, da gibt es Communities, aber keinen Store.
Ja, ich glaube, sogar in den Comicbuchladen war ich auch einmal. Aber wie du schon sagst, es ist mehr ein Laden als Turnierausgeber. Spelltable, im Endeffekt, wir sind sehr große, oder ich bin zumindest sehr großer Freund von Spelltable. Viele Content-Creator-Kollegen und Freunde aus der Heimat haben eben, also ne, man kann sich jetzt nicht für jede Magic Night irgendwie nach Berlin verirren oder irgendwie quer durchs Land fahren. Mm. Deswegen ist das halt der einfachste, unkomplizierteste Weg, eben da zu spielen. Ich würde sagen, ich glaube, wie genießbar das Verein ist, hängt immer sehr vom Setup ab. Also wir haben, oder ich habe natürlich vom Content Creator Part hier einen sehr luxuriösen Vorteil, dass ich halt mir ein Kamerastativ geholt habe, was senkrecht zur Tischplatte quasi eine hochwertige Kamera richtet. Dementsprechend habe ich da schon auch sehr viel Spaß mit. Ich kann aber verstehen, wenn man ein bisschen Guerilla-mäßiger drauf ist und da vielleicht irgendwie ein Handy auf dem Stapel Bücher legt, dass es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber an sich, Radio Ravnica, wir haben hier schon unsere verschiedenen Formatforen bzw. Formatbereiche. Einfach mal reinschnuppern, umfragen und ob man nicht irgendwie was spielen möchte. Sonst, glaube ich, gibt's auch noch andere Discords, auch gerade im deutschen Bereich, wo man auch noch Spieler finden kann. Oder eben über Spelltable selbst.
Außerdem, was habt ihr gegen Foren? Foren sind großartig. Ich bin ein alter Mann, ich mag Foren.
Ach ja. Dann haben wir noch eine Frage von Schilling. Dort wird gefragt, ich habe bisher die Decks immer nur von meinem besten Freund geliehen, möchte jetzt aber selbst auch anfangen zu sammeln und zu bauen. Bin jetzt aber völlig überfordert von der Massen an Sets und wollte fragen, wie ich anfangen kann zu sammeln. Das ist auch eine sehr spannende Frage, die sich, glaube ich, einige stellen oder gestellt haben in der Vergangenheit. Was ist denn da so dein Tipp für jemanden, der schon Magic gespielt hat mit geliehenen Decks, aber jetzt selbst einsteigen möchte?
Nicht sammeln. Sammeln ist aktuell tödlich, weil aktuell sind Sets irgendwie aus 600 bis 800 Karten wegen den ganzen extra Special Artworks einfach nicht sammeln, sondern je nach Format eben schauen, was man machen will. Man kann, wenn es jetzt zum Beispiel im Standard geht, gibt es immer noch die Challenger Decks, die sind nicht mehr up to date, aber die sind ganz nett. Damit kann man anstrengen. Man kann die alten Pioneer-Deck nehmen, Challenger-Decks, vielleicht die neuen, wir kennen die Listen noch nicht, aber vielleicht die neuen. Und naja, wenn es Commander sein muss, dann geht halt auch ein Commander-Starter, wenn es jetzt nicht eins der neuesten beiden ist. Aber ansonsten findet man auch da immer noch zum Beispiel das Elfen-Starter-Deck für 20 Euro oder so rumliegen. Oder das grün-blaue Landfall-Deck, was auch ganz okay ist für 20 Euro. Sowas findet man ganz gut als Einsteiger, weil so als Komplett-Neuling ist natürlich immer das Arena-Kit gut. Aber wenn man schon Freunde hat, die auch schon Decks geliehen haben, die werden schon ein bisschen was an Sammlungen haben, dann lieber so ein Challenger-Deck oder so ein Commander-Starter-Deck
einfach. Ja. Es kommt natürlich immer so drauf an, was man halt eben Plan zu machen mit seinen Magic-Karten. Ne? Also, wenn die Decks, die du dir geliehen hast von deinem Freund, wenn das jetzt reine Commander-Decks war, dann natürlich ein eigenes Commander-Deck zu bauen. Ich glaube, da würde ich halt wirklich auch zu einem Precon greifen und das erstmal upgraden und halt Gefühl dafür kriegen. So, es spricht generell nichts dagegen, hier und da mal Booster zu kaufen, aber man muss sich halt bewusst sein, gekaufte Booster ist nicht unbedingt Karten, die du auch spielen kannst oder willst. Also das ist halt, ich sage immer ganz gerne, verlorenes Geld für den Spaß des Aufmachens. Das ist halt dann was, wo man natürlich irgendwie gucken muss, wie man das am besten macht. Also wenn ihr zu zweit anfangt dann und ihr wollt Boosterkarten aufmachen und wollt neue Karten erleben, dann holt euch ein Pre-Release-Kit, macht daraus ein 40-Karten-Deck und erweitert das hier und da mal pro Woche irgendwie um einen Booster. Und versucht euch da in so eurem eigenen Format, in eurem eigenen Tempo irgendwie was heranzuspielen. Und wenn es natürlich dann um konkrete Formate geht, sei es Commander, sei es Pioneer, sei es Standard, dann gibt es natürlich verschiedene Online-Sourcen wie mtggoldfish.com oder untapped.gg, die eben Metadecks, die teilweise auch Budget-Decks eben vorstellen. Und da würde ich auch empfehlen, schnellstmöglich oder frühestmöglich irgendwie auf Märkte wie Card Market oder sowas umzusteigen und sich die Einzelkarten zu holen, die man eben spielen möchte, wenn ihr nach einem gewissen Deck hinterher seid. Viel Erfolg beim Einstieg. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne ins Ask Us Anything. Wir haben noch eine Frage, die etwas länger ist, von MTG Modern Dude. Der schreibt, hey ihr beiden, mich würde mal interessieren, ob ihr bei folgender Denkweise zustimmen oder diese verneinen würdet. Oft bekomme ich zu lesen, hören, dass Formate wie Modern und Legacy einfach schlichtweg zu teuer seien und die hohen Kosten abschreckend für neue Magic-Spieler seien. Daher tendieren häufig Neulinge zu Commander, da man dort günstigeren Einstiegsmöglichkeiten hat. Jedoch lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass das täuscht, denn über einen längeren Zeitraum, 2-3 Jahre zum Beispiel, Commander ebenfalls kostenspielig ist. Spätestens dann, wenn man sich oft neue Precons holt oder von EDH auf CEDH wechselt. Auch habe ich den persönlichen Eindruck, dass EDH-Decks wartungsintensiver sind als Modern-Decks. Was ja auch ab und an mal wieder kleine Kosten bereitet, während ich beispielsweise wiederum erst 2022 mein Eldrazi-Tron-Deck von 2017 etwas aufgefrischt habe. Würde gerne mal erfahren, wie ihr beiden das so seht. Täusche ich mich da oder ist was Wahres dran? Aus meiner Sicht viele Grüße und macht weiter so. Also so ein bisschen dieses früher haben das die Leute im Vergleich gesagt zu von Standard-Decks zu Modern-Decks. Mittlerweile halt mehr so Commander und Modern Decks. Wie ist da deine Meinung dazu, zu dem Thema? Was ist im Endeffekt dann teurer?
Meine Meinung dazu ist, es ist alles teuer. Und es kommt darauf an, was man für ein Ziel hat.
Ja.
Prinzipiell bin ich immer noch derjenige, der sagt, ich kenne leider Gottes sehr, sehr viele Leute, die haben schränkeweise Commander-Decks, die dann auch jeweils mal mindestens 300, 400 Euro wert sind, mhm, und sagen dann so, ja, das kann sein, aber ich würde mir niemals ein Duel kaufen. Wo ich halt sage, die kaufen sich halt lieber 10, 20 Euro Karte als eine 200 Euro Karte.
Mhm.
Und das ist eine Denkweise, die ich nicht sonderlich unterstütze. Surprise. Weil ich halt immer noch der Meinung bin, lieber hingehen und dann mit einem Deck die hochwertigen Sachen zu holen. Einmal hingehen und sich die Schockländer holen.
Mhm.
Danach hast du, oder die Fetchländer. Danach hast du erstmal dann ausgesorgt, weil dann kommst du halt für nicht so den höchsten Aufpreis auf die neuen Decks.
Mhm.
Und im Commander ist es halt ganz oft diese Falle. Also ich habe ja gerade bei Commander angehen, habe ich ja sogar einen kompletten Blackie Talk drüber gemacht, wo es nur darum ging, welche Fallen man laufen kann. Wie zum Beispiel, ich brauche jede Karte nur einmal, sitzt da mit 40 Smothering Types. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, ich bin eher die in der Position, dass ich sage, ich kaufe mir lieber noch ein Duel als ein 400-Euro-Budget-Commander-Deck, weil ich mit dem Duel mehr anfangen kann und mehr Spaß haben kann, wie mit so einem Commander-Deck für einen Casual-Tisch.
Ja.
Ich weiß, es gibt da ganz, ganz viele andere Meinungen. Gerade wenn es um Commander gibt, geht es auch immer sehr, sehr starke Meinungen. Und dementsprechend versuche ich das auch gerade so freundlich und irgendwie anders möglich überzubringen, weil meine Meinung da auch sehr, sehr stark ist.
Es geht ja so ein bisschen über von der Frage, die wir vorhin hatten, ne? Also gerade quasi die Sicht von einem Neueinsteiger und jemand, der erfahrener ist. Und ich glaube, jeder kennt so ein bisschen dieses Phänomen, dass wenn man mit einem Hobby anfängt, man erstmal Geld ausgibt, links und rechts, und man im Nachhinein erst reflektiert und sagt, das hätte ich mir auch eigentlich sparen können. Aber das ist ja, glaube ich, ein Learning, da muss man zwangsläufig durch. Und der Modern Dude sagt dir natürlich folgerichtig, quasi auf netto gerechnet, hat man, glaube ich, mehr Spaß oder hat man längerfristig was von einem guten Modern-Deck, was man dann halt auch eben längerfristig spielen kann, weil das Power-Level nicht so schnell gepower-creept wird, und dann sind Anpassungen nur im kleinen Rahmen notwendig. Aber man muss ja auch mal gucken, mit welchen Leuten redet man da, ne? Also, wenn ich jemanden versuche, zu Magic the Gathering zu überzeugen, das mal auszuprobieren, dann zu sagen, ja, kauf dir mal ein 1400 oder mindestens 900 Euro Deck für Modern, ist halt der absolut falsche Weg. Und man muss halt, ja, man kann absolut Commander viel vorwerfen, aber kann man für 50 Euro Commander spielen in der Commander-Gruppe mit einem Deck? Kann man. Ja, man kann einfach sich so ein Deck holen. Die sind dann vielleicht nicht die besten Decks, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Und ich glaube, diese Falle oder du hast das Falle formuliert, aber so dieser Werdegang von wegen, dass man sich dann Staples holt in Weiß, zum Beispiel Smothering Tithe, oder teure Länder wie Mana Confluence in Five-Color-Decks und so weiter und so fort. Da gibt man vielleicht schon ähnliche Beträge aus als für potenziellen Modern- oder Legacy-Deck, aber ein potenziell neuer Spieler, der dann mit dem Einsteiger-Deck angefangen hat oder es upgradet, weiß ja schon, wohin das Geld ihn führt. Und zwar, dass das Deck, was er schon weiß, was er schon kennt oder was sie schon kennt, dass es einfach nur besser läuft. Und das ist halt eben was halt diese Einsteigerfreundlichkeit limitiert in diesen super teuren Formaten, ist halt diese riesige Einstiegshürde. Also ich will gar nicht, also es gibt natürlich die Leute, die, sag ich mal, extrem drauf sind, die sagen, okay, wenn ich in einem Hobby einsteige, dann aber richtig. So, das sind dann auch die sich Warhammer-Komplettpakete kaufen und dann einfach alles erstmal anmalen, alle 1000 Pieces, die sie sich da geholt haben. Aber der normale Werdegang ist meiner Erfahrung nach nicht. Und dann helfen schon so Sachen wie die Pioneer-Challenger-Decks, um zumindest in so einen Modern Light eingeführt zu werden, wenn das Endziel sein soll, dass die Modern spielen. Aber da hängt auch viel daran an, wie zugänglich sind die Karten, ne? Also das ist es ist eine komplizierte Frage, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie kennst du jemanden, der jetzt, sag ich mal, in den letzten Jahr zu Legacy groß eingestiegen ist, mit jemandem, der relativ wenig Erfahrung mit Magic vorher hatte?
Ja, kenne ich tatsächlich. Und führt aktuell unsere Liga an. Das ist das Lustige dabei.
Ja.
Also wir haben bei uns im Local Game Store haben wir eine Legacy-Liga, die ich samstags halt judge. Und ja, ist ein Neuling, ich weiß nicht, ob es jetzt im letzten Jahr ist, doch müsste im letzten Jahr gewesen sein. Er ist ungefähr ein Jahr und ist bei Legacy dabei und hat davor vielleicht ein halbes Season Standard gespielt oder so.
Ja.
Und hat dann seine kompletten Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft und hat sich ein Legacy-Deck geholt. Ist dann aber auch tatsächlich den Weg gegangen und spielt nicht komplett teure Karten, weil er sich einfach nicht leisten konnte.
Mhm.
Und hat zum Beispiel Shocklander statt Duels drin und leitet halt trotzdem die Liga. Das darf man, das ist halt schon cool.
Ja. Also, was man auch Magic häufig ankreidet, was nicht unbedingt stimmt, und das werden, glaube ich, alle Magic-Spieler so sagen, ist, dass es so ein bisschen Pay-to-Win ist. Es fühlt sich, glaube ich, für neue Spieler recht so an, weil man sieht so, okay, Thema Shocklands, ne? Meine Common-Tap-Dual-Lands sind nicht so gut wie deine Shocklands und deine Shocklands kosten 15, 20 Euro, meins nur 20 Cent. Also, es ist ein gewisser Grad von ich würde fast sagen, pay to compete ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also, es gibt so eine, so eine Einstiegshürde, damit du quasi in so einem kompetitiven Rahmen bist. Aber wie du sagst, wenn man da einmal drin ist, beziehungsweise sobald man weiß, wie man Sachen gut supplementieren kann, kannst du halt auch eben mit einem 100-Euro Pioneer-Deck ganze Turniere runterreisen. Ich wurde schon so oft von einem billigen Mono-Red überrannt. Und wie bei dir jetzt halt, also ne, natürlich redet man in Legacy in verschiedenen Sphären, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist das ja was, ne, wenn er sein Deck gut spielt und wenn er sein Deck gut kennt und weiß, welche Mechaniken der da irgendwie anpassen kann. Und irgendwann hat er das Geld, sich dann OG Duels zu holen oder zu leihen für ein großes Turnier. Dann ist das ja auch ein Weg zum Erfolg. Und
absolut.
Hinter dieser Frage, sollte man sich nicht eigentlich sofort teure Karten holen, steckt halt echt eine Menge hinter. Also was ist zum Beispiel auch, wenn Leute halt nur eine Commander-Community in ihrer Reichweite haben, dann hilft das teuerste Legacy-Deck irgendwie nicht viel oder das beste Modern-Deck nicht viel. Man muss halt damit spielen können und bevor man jetzt natürlich, wenn man jetzt 4 Commander-Decks für den Preis für einen Tropical Island oder sich holen kann, mit einem Tropical Island kann man alleine stehend nicht viel anfangen Ja, das ist halt, es ist eine komplizierte Frage, aber schön, dass wir drüber geredet haben.
Ja,
und damit auch sind wir schon am Ende von Folge 159 von Radio Ravnica. An dieser Stelle natürlich nochmal der Shoutout an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da genannt General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag, der die Lichter beim Hause Radio Ravnica anlässt. Dank natürlich auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.